NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Von Dinosauriern, Römern und Waisenhäusern eine Sommerreise in die Welt der aktuellen Archäologie und Paläontologie in Hannover und Region.
Also hier auf diesem Acker liegen wirklich aus allen Zeiten Materialien. Also von der Steinzeit über die Bronzezeit, über die römische Kaiserzeit bis hin ins Mittelalter und die Moderne. Und die ersten Funde, die waren doch so klasse und die haben uns genau auf die richtige Spur gebracht. Es waren römische Münzen aus der Zeit um Christi Geburt und auch früher. Und damit war eigentlich klar, dass sich hier römische Truppenverbände aufgehalten haben müssen. Also das ist schon, ich finde, das ist schon richtig hammermäßig, ne? Also dass wir hier sowas haben, ne? Geschichte pur, die Hannover umgibt.
Harald Nagel vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover. Geschichte pur, genau darum wird es heute Abend gehen. Unser Thema hat sich an die Fersen von Archäologen und Paläontologen in Hannover und Region geheftet und hat die allerspannendsten, interessantesten Ausgrabungsfelder, die es zurzeit gibt, besucht. Da gibt es unter anderem einen Gemüseacker in Hemmingen bei Hannover. Dort hat man ein Römerlager gefunden. Das ist ganz besonders interessant, weil so weit im Norden hat man die Römer nicht erwartet. Und in Hannover gibt es den Marstall. Die Stadt will unbedingt neuen Wohnraum schaffen und hat beschlossen, diesen Parkplatz umzubauen und neue Häuser drauf zu bauen. Aber darunter hat sich ein ganz unerwarteter Blick in das mittelalterliche Hannover aufgetan. Auch darüber berichten wir. Und an der Leibniz-Universität in Hannover, da werden wir einen jungen Chemiker besuchen, der sich auf ein ganz besonderes Fachgebiet spezialisiert hat, der Archäochemie. Er untersucht die Funde, die zum Beispiel am Marstall gemacht worden sind. Und wir werden unterwegs sein mit der ganz sicher prominentesten Paläontologin Niedersachsens, mit Dr. Annette Richter, die dafür gesorgt hat, dass die Dinospuren, die man hier in Niedersachsen gefunden hat, mittlerweile international bekannt sind. Am Ende der Sendung werden wir darüber berichten, wie die Archäologie auch der Zeitgeschichte behilflich sein kann. In Hannover sind die Überreste des KZs in der Gedenkstätte Ahlem ausgegraben worden und werden demnächst für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. All das sind unsere Themen heute Abend in Unser Thema. Für ziemlichen Wirbel sorgten im vergangenen Herbst die niedersächsischen Archäologen. Sie meldeten, ein neues Römerlager ist gefunden worden, eines vor den Toren der Landeshauptstadt Hannover. Und das war schon eine Sensation, denn die Römer so weit im Norden? Schon ungewöhnlich, aber wahr. Erste Funde waren eindeutig, dass überhaupt jemand auf die Idee gekommen war, auf einem Gemüseacker in Wilkenburg bei Hemmingen nach römischen Spuren zu suchen, verdankte sich einem Luftbildarchäologen. Der hatte sich zum wiederholten Mal alte Aufnahmen im Archiv vorgenommen und darauf hingewiesen, aus der Luft sind ungewöhnliche Linien im Feld zu sehen, die vielleicht auf ein Kastell hinweisen. Und er sollte Recht behalten. Über Winter hat das Ausgrabungsfeld geruht, zu kalt, zu matschig, zu frostig, zu viel Schnee. Da ging gar nichts mehr mit der Suche nach Römern. Jetzt aber ziehen zwei Gestalten regelmäßig ihre Bahnen über den Gemüseacker und schwenken ihre Suchsonden ruhig und besonnen hin und her. Die beiden Gestalten sind Harald und Elvira Nagel vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover. Und sie sind professionelle Sondengänger im Dienste der Archäologie.
Heute an diesem wunderbaren Tag, ein sonniges Feld, da sind Sie unterwegs mit der Sonde und Ihre wichtigste Mitarbeiterin, oder?
Ja, das kann man so sagen. Das ist meine Frau, Elvira Nagel. Die arbeitet mit beim Landesamt im Rahmen von Werkverträgen, die sie speziell für dieses Projekt bekommen hat. Und auch mit gutem Erfolg.
Wollen wir jetzt hier hingehen?
Ja, klar.
Hallo Frau Nagel. Hallo. Ich habe schon gehört, Sie sind so eine begabte Sondengängerin.
Ja, hier gerade mal ein schönes Stückchen gefunden. Oh. Mit leichter Verzierung. Aha. Schön grün, schöne Patina.
Das ist wahrscheinlich Kupfer, ja. Das ist ein Fragment eines Gegenständes, der verziert ist. Das kann man im Augenblick natürlich noch nicht genau sagen, was das mal jetzt in Wirklichkeit gewesen ist. Also hier auf diesem Acker liegen wirklich aus allen Zeiten Materialien. Also von der Steinzeit über die Bronzezeit, über die römische Kaiserzeit bis hin ins Mittelalter und die Moderne. Und die ersten Funde, die waren doch so klasse Und die haben uns genau auf die richtige Spur gebracht. Das waren römische Münzen aus der Zeit um Christi Geburt und auch früher. Und damit war eigentlich klar, dass sich hier römische Truppenverbände aufgehalten haben müssen. Man muss sich ja vorstellen, dass hier schätzungsweise 20.000 Personen genächtigt haben. Und vielleicht nicht nur eine Nacht, sondern auch mehrere Nächte. Und das wird schon einige Hinterlassenschaften zutage bringen, denke ich. Also überliefert ist ja, dass die römischen Truppenverbände jede Nacht sich ein Marschlager aufgebaut haben. Das bestand aus einem Spitzgraben, der 1,50 Meter breit, 1,50 Meter tief war und wie gesagt spitz unten zulief. Der Aushub wurde hinter dem Graben, also im Lagerinneren, aufgeschüttet, befestigt und obendrauf wurden mitgeführte Palisaden, die die Legionäre mit hatten, aufgestellt. Und so war das wirklich auch ein ziemliches Hindernis für eventuelle Angreifer. Und das Lager wurde dann am nächsten Tag, wenn die weitermarschiert sind, wurden die Gräben wieder zugeschüttet, die Palisaden rausgezogen, auf die Maultiere verladen und dann ging es weiter bis zum nächsten Lager. Aber die haben unter Umständen auch mal länger als eine Nacht kampiert.
Eine anstrengende Angelegenheit auf jeden Fall. Selbst für kampferprobte, leiterprobte Römer.
Ja, aber die waren gut durchtrainiert und das gehörte einfach zu ihrem Job dazu, das auch wirklich durchzuziehen. Und wenn man sich vorstellt, wenn das wirklich hier 20.000 Leute gewesen sind, ich glaube, dann ist so eine Grabenanlage doch sehr, sehr fix erstellt.
Jetzt hat Ihre Frau die Sonde angemacht, die quietscht so, oder?
Die quietscht, ja. Die hat so verschiedene Ton. Spektren und wenn sie jetzt so einen ganz besonders hohen Ton hat, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es unter Umständen Buntmetall ist, so wie das Stück, was wir haben.
Aber jetzt gerade hat Ihre Frau schon wieder was Interessantes gefunden.
Ja. Ob es interessant ist, weiß ich noch nicht.
Können ja mal gucken.
Aber
das sieht schon vielversprechend aus.
Cool. Ne?
Das ist ein Kelte.
Ja. Hm. Was heißt das, ist ein Kelte?
Zu dem Münzspektrum, was wir hier haben, gehören sogenannte keltische Kleinerze. Die Kelten bzw. die Gallier, das kommt aus dem heutigen Belgien ungefähr, aus dem Großraum Belgien würde ich das mal so sagen, war das ein Stamm, Seduaker hießen die. Und unter Umständen waren das Hilfstruppen, die bei den Römern mitgearbeitet haben, sage ich mal. Und diese kleinen Münzen, die sogenannten keltischen Kleinerze, gehörten eben zu ihrem Kleingeld. Darauf zu erkennen ist in den seltensten Fällen etwas. Ich habe vor einigen Tagen eine bergen können, da sah man ganz deutlich, auf der einen Seite ein kleines Pferd und auf der anderen Seite eine sogenannte Swastika mit Kreisaugenverzierung und so weiter.
Also diese hier ist so ungefähr so groß wie eine Schokolinse, ganz grün, fühlt sich kühl an.
Flach.
Und ganz flach,
Ja.
Abgerieben von jahrhundertelang
Bodenbeackerung hier. Aber das ist genau ein Fund, der in diese Zeit gehört.
Würde ein Laie, glaube ich, als nichts ansehen.
Würde ich auch so sagen.
Dass man hier vor Wilkenburg ein Römerlager gefunden hat, das ist schon ganz ungewöhnlich. Aber da müssen wir scheinbar unser Bild von den Römern und ihren Wanderungen und Vorstößen ins Germanische Reich doch ein bisschen revidieren.
Jein, würde ich sagen. Im Prinzip ist es ja bekannt gewesen. Die alten Schriften Tacitus, Dio, die haben das ja schon beschrieben, dass die Römer bis an die Elbe vorgestoßen sind, um dort mit den Langobarden Kontakt aufzunehmen. Aber man ist sich natürlich überhaupt nicht im Klaren da gewesen, wo die langgezogen sind, wo die langgezogen sein könnten. Und da ist natürlich dieses Lager hier, so weit im Norden, ist jetzt das nördlichste, was überhaupt bekannt ist, hat natürlich eine immense Lawine losgetreten. Wo ist jetzt die Marschrichtung? Wo genau sind die langgezogen? Ne? Also das ist schon, ich finde, das ist schon richtig hammermäßig, ne? Also dass wir hier sowas haben. Ne?
Sie haben mir erzählt, dass Sie auch mal ganz in der Nähe eine frühmittelalterliche Burg ausgegraben haben und da eine ganz besondere Fundsituation vorgefunden haben, wo Sie sehen konnten, dass die Bewohner dieser Burg wirklich in Angst und Schrecken und Panik ihre Behausung verlassen haben und geflohen sind.
Da gab es tausende von Funden, die die Leute in panischer Flucht die Hänge runter verloren haben. Da konnte man anhand von Funden, konnte man richtig sehen, wo die langgelaufen sind. Und dann hat man plötzlich Schmuck gefunden, einen Armreif, einen aufgerissenen Gürtelhaken und eine Lanzenspitze und eine Fibel. Und da sind die gepackt worden von ihren Feinden. Da sind die zu Boden gerungen worden. Und das ist eine ganz spannende Sache gewesen.
Und das packt einen dann auch, wenn man weiß, da sind Leute in Panik runter. Und man ist sozusagen in dem Moment, wo man diese ganzen Fundstücke hat, Zeuge dieses Vorfalls, der vor so vielen Jahrhunderten stattgefunden hat.
Genau, das ist wie ein offenes Buch, was man lesen kann und kann das rekonstruieren. Also man man war jetzt nicht dabei. Es ist vielleicht einiges auch anders gewesen, aber es lässt Schlüsse zu, dass es so ähnlich gewesen sein könnte. Also die Funde sprechen da schon eine eindeutige Sprache. Und das ist kolossal spannend. Und das alles vor unserer Haustür, ne? Also das ist Geschichte pur, die Hannover umgibt.
Der Marstall ist ein großer Parkplatz mitten in der Innenstadt von Hannover. Hier stand einst ein herzoglicher Reitstall. Im Moment aber gibt es da eine riesige Baustelle, denn die Stadt platzt aus allen Nähten. Sie baut, wo sie kann. Hier am Marstall entstehen neue Wohnungen, Büros und Geschäfte. In die Baugrube aber haben als erste die Archäologen vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege geschaut. Das ist so üblich, denn es könnten ja wichtige historische Funde in der Baugrube zu finden sein, die später für lange Zeit unter den neuen Gebäuden begraben sind, manchmal für immer. Die Bauherren sind davon meist nicht begeistert, sie müssen nämlich die Kosten tragen. Doch jetzt hat sich der Blick in die Baugrube mal wieder gelohnt. Die Archäologen haben Funde gesichert, die ein wenig die Geschichte von Hannover umschreiben können. Friedrich Wilhelm Wulff ist der zuständige leitende Bezirksarchäologe. Er berät auch die Stadt Hannover in Sachen Archäologie. Sein Bezirk ist groß, reicht bis kurz vor die Landesgrenze zu Bremen und bis nach Holzminden, umfasst die Region Hannover, die Landkreise Hildesheim, Schaumburg, Hameln, Diepholz. Ganz schön groß also für Friedrich Wilhelm Wulff und gerade mal zwei zusätzlichen Archäologen.
Ja, es sind ungefähr 10.000 Quadratkilometer. Man kann sich nicht langweilen. Es ist so, dass diese Plätze, also sowohl der östliche Bereich durch Marstall Ost neu bebaut wird und auch der westliche, wird von einem ähnlichen Wohn- und Geschäftshaus in etwa gleicher Größe bebaut werden. Und wir wissen natürlich, dass es nicht nur in den letzten Jahrzehnten als Parkplatz genutzt worden ist, sondern dass beide Flächen ganz intensiv seit dem Mittelalter nicht nur für Wohnzwecke, sondern auch für die Stadtbefestigung Hannovers intensiv benutzt worden sind. Und genau diese Relikte vermuten wir hier und deswegen haben wir die Baumaßnahmen durch archäologische Grabungen eben vorher untersucht.
Das war von vornherein klar, dass Sie das machen werden müssen?
Das ist von vornherein klar. Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz verlangt das. Und es verlangt auch, dass nach dem darin verankerten Veranlasserprinzip der Bauherr, also derjenige, der ein archäologisches Denkmal zerstört, für die sachgerechte und fachgerechte archäologische Untersuchung eben kostenpflichtig ist. Der Bauherr muss diese private Grabungsfirma, die Grabung für uns durchführt, bezahlen.
Und das muss auch jeder machen? Oder ist das für einen Bauherrn eines Reihenhauses draußen im Landkreis nicht nötig?
Also wir versuchen, die Bauherren von kleinen Häusern aus dieser Regelung insofern rauszuhalten, soweit es uns möglich ist. Wir versuchen da aber in einem ganz frühen Stand der Planung, wenn also überhaupt ein Baugebiet ausgewiesen wird, dann diese archäologischen Maßnahmen durchführen zu lassen. Und wenn dann sich keine archäologischen Fundstellen ergeben sollten, passiert auch weiter nichts. Wenn allerdings sich bei diesen Sondagen herausstellen sollte, dass Archäologie, also archäologische Denkmale betroffen sind, dann machen wir, bevor die Grundstücke verkauft werden an bestimmte Investoren, dann machen wir da die archäologischen Untersuchungen und versuchen dann die Gesamtkosten auf die gesamte Fläche zu verteilen. Und dann haben wir in der Regel erfahrungsgemäß vielleicht Quadratmeter Preiserhöhung um 1 oder 2 Euro. Mehr ist das dann nicht. Es wird also von allen getragen und nicht nur von einem Einzelnen, der nun das Pech hat, dass sich auf seinem kleinen Grundstück nun das archäologische Denkmal befindet und auf den Nachbargrundstücken ist gar nichts.
Wollen wir mal einen Blick auf das Ausgrabungsfeld werfen?
Die Ausgrabung an Marstall West ist schon weitgehend abgeschlossen. Wir sehen aber noch Reste des ehemaligen Marstallgebäudes, also die Grundmauern dieses ehemals herzoglichen Pferdestalles, der um 1700 hier angelegt wurde. Und was wir vor allen Dingen sehen, sind auch Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Die Stadtmauer selber ist jetzt schon abgetragen worden. Die haben wir auch nur randlich in einem ganz kleinen Bereich erwischt. Aber wir wissen ja aus der historischen Überlieferung, dass es mehrere Gräben gegeben hat, also Verteidigungsgräben. Und genau die haben wir in unserem archäologischen Befund unter dem Marstall noch feststellen können.
Der Marstall war ja nicht immer nur ein Ort oder ein Territorium für Reiter, für herzögliche Soldaten und die Unterbringung ihrer Pferde und das Training mit den Pferden. Auf der anderen Seite des Marstalls gab es sowas wie ein Waisenhaus.
Ja, das ist im Marstall Ost und dieses Waisenhaus ist auch gegen Ende des 30-jährigen Krieges gebaut worden von Johann Duwe, einem der größten und bedeutendsten Unternehmer der hannoverschen Frühgeschichte. dieses Waisenhaus ist sehr qualitätvoll eingerichtet. Es war für ungefähr 100 Insassen. Die Hälfte waren Kinder, die Hälfte waren sozusagen Obdachlose, die keine eigene Wohnung hatten. Und ja, der Treppenwitz der Geschichte ist, dass eben dieser Unternehmer einen Großteil seines Vermögens verpfändet hat und auch seines Grundbesitzes, um ein Darlehen dem dänischen König zu geben. Und dieses Schiff ist auf dem Weg dahin mit 180.000 Reichstalern versunken. Und damit ist das Vermögen dieses Johann Duwe auch versunken. Und der dänische König hat sich geweigert, eine Ersatzleistung zu zahlen. Und das führte dazu, ja, dass Herr Duwe praktisch dann mittellos dastand und die letzten Jahre seines Lebens in seinem eigenen Altersheim und Obdachlosenheim verbracht hat.
Aber der Ruhm ist ihm ja bis heute geblieben. Es gibt in der Stadt Brunnen und Straßen, die nach ihm benannt worden sind.
Also er hat eine sehr große soziale Ader gehabt.
Und haben Sie denn noch Überreste aus dem Waisenhaus gefunden?
Wir haben neben den Grundmauern und den Kellerresten, also dem Fußboden, der aus schönen Fliesen bestanden hat, eben auch einiges Fundmaterial, einen sehr schönen Teller aus dieser Zeit. Ich kann Ihnen die Funde auch mal zeigen. Die hat mir der Grabungsleiter Markus Brückner gerade gegeben.
Ja, und Herr Wulff, Ihre Praktikantin Lea Pulisi, die ist ja Masterstudentin für Restaurierungswesen an der Hochschule in Hildesheim, die hat jetzt diese Fundstücke in ihrer Handtasche.
Genau, weil ich keine Tasche mit hatte, hat sie mir da freundlicherweise ausgeholfen.
Ja, da kann man mal sehen, wie praktisch Frauen sein können.
Gut, dass sie immer so große Handtaschen dabei haben.
Und auch alles wiederfinden. Ja, was wir hier sehen, sind grün angelaufene Brocken, die ein Laie gar nicht erkennen kann. Der Fachmann weiß aber, dass es sich hier um stark verwitterte Kupferreste bzw. ja, Bronzeschmelzreste handelt. Neben diesen großen Schlacken oder Gussresten, die wir hier sehen, haben wir auch einen fast kompletten kleinen Schmelztiegel gefunden und darin noch den letzten Rest der geschmolzenen Bronze, aus der dann, ja, bestimmte vielleicht Schmuckstücke hergestellt worden sind oder Knöpfe oder ähnliches.
Ja, ein sehr kleiner Tiegel, keine 5 cm im Durchmesser.
Er ist ziemlich klein, das gebe ich zu. Also es war keine große industrielle Fertigung. Aber das Interessante ist, dass auch aus der historischen Überlieferung eigentlich uns bekannt war, dass sich in dem Bereich direkt außerhalb der Stadtbefestigung wohl eine Gießerei befunden haben soll. Und das haben wir jetzt durch unsere archäologischen Befunde, denke ich, ganz eindrucksvoll bestätigen können.
Frau Pulisi, Sie als zukünftige Restauratorin, was bewegt denn Sie, wenn Sie jetzt hier auf dieses Ausgrabungsfeld schauen, das ja schon ganz bald wieder zugeschüttet wird?
Was mich halt bewegt oder was ich immer sehr schade finde und was ja hier halt auch der Fall sein wird, ist, dass es halt durch den Bau dieses neuen Wohn- und Geschäftshauses diese Zeugnisse zerstört werden. Und das ist schade. Es ist schon traurig, dass es einfach kaputt gemacht wird, dass es nicht mehr da ist, dass es zwar schon fotografisch und zeichnerisch irgendwie dokumentiert ist, aber was nicht mehr da ist, ist nun mal nicht mehr da.
Herr Wulff, Ihr Archäologenherz blutet ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen, auch wenn Sie ja schon vieles gesehen haben und schon vieles erlebt haben und vieles auch wieder zukippen mussten. Was ist denn das, was Sie jetzt für die Einwohner von Stadt und auch die Touristen hier erhalten und mitteilen wollen? Was retten Sie sozusagen in die Zukunft, auch wenn wir bald nicht mehr viel sehen werden vom Ganzen?
Ja, wir können von den ehemaligen Befunden eigentlich nichts retten. Wir haben nur die fachgerechte Dokumentation, die Einmessung der Befunde. Wir haben das Fundmaterial natürlich, das wir in einer kleinen Ausstellung mit den Funden der anderen Grabungen zusammen natürlich der Öffentlichkeit auch zugänglich machen wollen. Es werden bleiben Publikationen, wir machen Vorträge. Ja, die Geschichte der Stadt Hannover wird eigentlich bereichert werden, also durch unsere neuen Erkenntnisse.
Ja, was sind diese neuen Erkenntnisse?
Für uns sind nicht nur die Gefäße und die Mauern oder die Keramikscherben interessant, sondern auch die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Also wo ist etwas hergestellt worden, unter welchen Bedingungen, mit welchen Techniken ist etwas hergestellt worden. Und all das ist für uns natürlich interessant, um das Leben der Menschen eigentlich in ihrem gesamten Umfeld zu rekonstruieren.
Soweit Friedrich Wilhelm Wulff, Bezirksarchäologe beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover und Lea Pulisi, Masterstudentin der Denkmalpflege an der Uni Hildesheim. Die Fundstücke der Archäologen, sie werden oft zur weiteren Untersuchung in die Hände ganz anderer Wissenschaftler gelegt, auch das kleine Messingtiegelchen von eben. Das und anderes ist unter dem Mikroskop des jungen Archäochemikers Dr. Robert Lehmann und des Doktoranden Tim Duhmann vom Institut für anorganische Chemie der Leibniz-Universität Hannover gelandet. Hier gibt es einen eigenen Arbeitskreis Archäochemie. Archäochemie, das ist ein junges Forschungsgebiet auf der Schnittstelle von Archäologie und Chemie. Robert Lehmann hat unser Thema einen Blick in das Labor der Forscher erlaubt.
Das sind Funde aus aktuellen Grabungen aus der Region Hannover, zum Beispiel Schmelztiegel. Mittlerweile konnten wir bestimmen, was dort erschmolzen wurde und wie das gemacht wurde. Und da kann der Kollege vielleicht was dazu erzählen.
Wir konnten jetzt zum Beispiel feststellen mit den Analysen hier, dass hier in diesem Tiegel Zinkspuren zu finden sind. Und diese Zinkspuren dann darauf hindeuten, dass in diesem Tiegel Messing erschmolzen wurde, was jetzt sozusagen eine neue Erkenntnis ist oder vorher irgendwie für unwahrscheinlich gehalten wurde, dass in dieser Region auch Messing erschmolzen wurde, weil das technologisch wesentlich aufwendiger zu realisieren ist, als beispielsweise Kupfer zu erschmelzen. Und diese Erkenntnis hat man jetzt dadurch gewonnen, dass man geschaut hat, welche Elemente in diesem Tiegel wo vorhanden sind. Wir haben hier verschiedene Untersuchungsmethoden. Zunächst kann man mit so einem portablen Gerät, was aussieht wie so eine Laserpistole, möchte ich mal sagen, da drauf gehen. Und dieses Gerät gibt dann eine kleine Übersicht, was überhaupt so zu erwarten ist. Und dann kann man auf andere größere Geräte gehen und beispielsweise ortsaufgelöst schauen, welche Elemente dort zu finden sind und kann dieses gebildete Mappen, nennt man das, und kann dann schauen, wo jetzt genau hier die Zinkspuren oder dann die Messingspuren waren.
Herr Lehmann, Sie nutzen ja für Ihre Untersuchungen auch ein Raster-Elektronenmikroskop. Das ist also ganz moderne Untersuchungstechnologie. Was sehen Sie denn bei Ihrem Blick auf die Feinststruktur so alter Fundstücke genau?
Ja, schauen wir uns hier zum Beispiel einige Beispiele zum Goldschatz von Gessel an, die Oberfläche. Und wenn wir uns die Oberfläche anschauen, erkennen wir hier die Herstellungsspuren, dass die Drähte aus diesem braunzeichigen Goldschatz wirklich gezogen wurden. Da sieht man diesen Rillen. Und man sieht auch, dass es wirklich mehrere tausend Jahre alt ist, weil das Gold platzt nach und nach ab. Diese Technik wurde den Bronzezeitlern in Europa nicht zugetraut. Viele gingen davon aus, dass sie höchstens ein paar Keulen schwingen konnten oder ein bisschen gießen. Aber da sieht man, die konnten ihr Handwerk schon damals sehr gut verstehen und die wussten, wie man solche filigranen Drähte tatsächlich herstellt. Nicht nur mit einem Hammer, sondern eleganter, effektiver mit einem Drahtziehen.
Das Drahtziehen, wie funktionierte und funktioniert das ja auch noch heute? Warum ist das denn überhaupt so schwer?
Das bedeutet, dass wir ein Rohmaterial auf eine bestimmte Dicke bringen und möglichst auf große Länge, also ein Draht. Man fängt in der Regel mit einem Gussbaren an, hämmert ein bisschen zurecht und zieht ihn durch ein sehr großes Loch. Und dann werden die Löcher immer kleiner, sodass eben der Draht natürlich immer schmaler wird, immer feiner, bis man daraus Schmuckobjekte herstellen kann.
Und Metall bzw. Draht zu ziehen, das werten Sie als einen Zivilisationssprung?
Genau, und vor allem Technologietransfer. Denn wir oder die Archäologen denken, dass das Drahtziehen wahrscheinlich im Orient oder Ägypten erfunden wurde oder entwickelt wurde und dann nach Europa gelangt ist. Dieser frühe Beleg würde zeigen, dass man tatsächlich schon zu dieser frühen Zeit intensivste Kulturtransferrouten hat. Oder hier eigenständig entwickelt. Das kann man nicht eindeutig sagen, aber jetzt können wir belegen, dass selbst zu dieser frühen Zeit, vor vielen tausend Jahren, das hier machbar war.
Herr Lehmann, Sie können hier in Ihrem kleinen Labor im Arbeitskreis Archäochemie am Institut für anorganische Chemie der Leibniz-Uni Hannover durchaus einiges auf die Beine stellen. Sie sorgen auch dafür, dass so manche Lehrmeinung über den Haufen geworfen wird, dass so manche neue wissenschaftliche Einschätzung vorgenommen wird. Gerade jetzt erst ist das ja passiert.
Das freut mich als Wissenschaftler, weil es die wissenschaftliche Lehrmeinung revidiert. Denn manche Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass erst die Wikinger das Drahtziehen wirklich beherrschten. Wir haben zwar auch Belege für die römische Zeit und es gibt einige Hinweise aus ägyptischen Gräbern, dass die möglicherweise das auch konnten. Aber jetzt haben wir wirklich einen Beleg für diese frühe Zeit in Europa, was natürlich wichtig ist, um die Zivilisationsstufe der damaligen Zeit einzuschätzen.
Die ganz große archäologische Sensation der vergangenen Jahre hier in Niedersachsen, das war ja neben der Entdeckung eines Römerlagers vor den Toren Hannovers vor einigen Monaten, ganz besonders der Fund eines römisch-germanischen Schlachtfeldes am Harzhorn. Niemand hatte die Römer so weit im Nordosten vermutet. Das Ganze war 2002 gefunden worden. Sie, Herr Lehmann, und auch Herr Dumann untersuchen zurzeit sogar ganz besondere Fundstücke von diesem Schlachtfeld. Was ist denn das genau, was Sie sich da angucken?
Die Objekte, die uns gerade am meisten bewegen, sieht man hier, da sind Waffen vom Harzhorn, also von der Römerschlacht am Harzhorn. Wir versuchen jetzt festzustellen, welche der Waffen römisch sind, welche Waffen germanisch sind und welche Waffen vielleicht auch syrisch sind. Also wir konnten nämlich durchaus hier erkennen, dass manche Objekte möglicherweise aus Syrien stammen, manche aus dem römischen Kernreich. Und spannend ist, wie hoch ist der Anteil der germanischen Waffen, um Rückschlüsse zu machen, wie viele Germanen haben die Römer wirklich damals überfallen und wer war wie siegbar.
Und wie kriegen Sie das genau raus? Was sind Ihre Vergleichsproben, Vergleichswerte dazu?
Nun, Datenbanken, zum Teil für modernen Stahl, aber auch für historische Stähle, die mal analysiert wurden. Und wir vergleichen die Qualität. Also zum Beispiel, welche Einschlüsse sind drin, wie rein ist das Eisen, war es härtbar oder nicht.
Was haben Sie jetzt rausgefunden, die Schlacht am Harzhorn betreffend?
Das ist noch ganz aktuell und wir dürfen darüber noch nicht viel berichten, aber man kann sagen, dass wir tatsächlich eine Unterscheidungsmöglichkeit gefunden haben, erstmals um römisches Eisen von germanischem zu unterscheiden und sogar syrischem Eisen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Sie hören unser Thema und das sind heute die aktuelle Archäologie und Paläontologie in und um Hannover. Am Mikrofon ist Sabine Seitz. Es ist eine ganz besondere Gabe, wenn ein Mensch entflammt ist für seinen Beruf und davon profitieren kann oft eine ganze Wissenschaft, ein Bundesland, ja, selbst der Tourismus. All das ist der Fall bei der Frau, die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, die Paläontologin Dr. Annette Richter vom Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover. Annette Richter liebt ihr Fach und vor allem Dinosaurier und ihre Spuren. Dass Niedersachsen heute international als ein Land der Dinosaurier gilt, das ist ganz sicher auch der lebhaften und unermüdlichen Forscherin zu verdanken. Und ihren stetigen Grabungen in den Steinbrüchen Niedersachsens, die mittlerweile auch mit öffentlichen Geldern des Landes und privaten Stiftungsgeldern, unter anderem von der Klosterkammer, gefördert werden. Wir haben uns einen Vormittag lang an ihre Fersen geheftet im Oberkirchener Steinbruch im Bückeberg. Aber als erstes sind wir mit Annette Richter in ihrem Grabungsmobil über einen Waldweg im Schaumburger Land gerumpelt.
Ja, also die Erhöhung, auf der wir drauf fahren, das sind die Bückeberge. Nicht zu verwechseln mit dem Bückeberg bei Hameln, ne? Sondern die Bückeberge bilden aber auch einen in sich geschlossenen Höhenkamm. Von der Forstamtsbezeichnung ist das Forstamt Biesingshohl, für die Leute, die das dann so forstmäßig zuordnen wollen. Und für mich jetzt als Geologin fahren wir auf einem sogenannten morphologischen Härtling, also dem härtesten Gestein, das hier ansteht und das daher der Erosion länger widerstanden hat, also wesentlich länger als die umgebenden Gesteine. Und daher für uns jetzt wahrnehmbar als Höhenzug herausragt. Und da uns der Landkreis Schaumburg hier sehr intensiv unterstützt bei unseren Grabungsarbeiten, darf ich hin und wieder mal mit meiner Grabungsgruppe dann auch direkt den Waldweg benutzen, um schnell zur Grabung zu kommen, um direkt an unsere Grabungsstelle zu kommen, weil wir schwere Grabungsmaterialien transportieren. Wir haben jetzt hinten drin hier einen Kercher, ne, den werden wir dann gleich auch ausladern. Der ist jetzt aus der Winterwartung zurückgekommen, der ist also wieder funktionsfähig und den brauchen wir dann für unsere Sommergrabung. Den nehme ich heute jetzt schon mal mit.
Seit wann graben Sie hier in diesem Gebiet?
Also auf dem Höhenzug der Bückeberge, also richtig aktiv graben seit 2008. Vorher habe ich aber hier schon mindestens 12 Jahre Exkursionen gemacht und einmal im Jahr immer den Tag des Geotops hier auch durchgeführt. Und davor haben wir in den Höhenzügen der Rehburger Berge in Münchenhagen gegraben. Das ist also Unterkreide, Sandsteine, sehr harte, sehr qualitätvolle Unterkreide-Sandsteine aus der Zeit vor 140 Millionen Jahren.
So, dann steigen wir mal aus. Also hier vor uns tut sich ein riesiger Steinbruch auf. Man sieht hier gleich eine Informationstafel, genau, mit der Überschrift Dinosaurier fährten ein Markenzeichen Niedersachsens. Genau. Ist das so? Gibt es in Niedersachsen mehr Dinofährten als anderswo hier in diesem Land, ja, in der Bundesrepublik?
Ja, also das kann man wirklich glatt bejahen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Deutschland als Ganzes auch kein so spezielles Dinosaurierland ist, das müsste man wirklich fairerweise von den USA sagen, von Argentinien und von Teilen Chinas, auch nur Teile, bei weitem nicht alles. Aber wenn man überhaupt über Dinosaurier spricht in Deutschland, dann kann man sagen, sind die niedersächsischen Fährten wirklich bundesweit die wichtigsten. Diese Überblickszeichnung, die Sie jetzt hier sehen, diese Grafik, ist für die Leute gedacht, die gerne selber bestimmen, dass sie sich das hier so ein bisschen angucken können und dann vergleichen, welche von diesen Dinosauriern sind denn da unten, und da gucken wir ja dann gleich drauf, wirklich langmarschiert.
Genau, man sieht auf der Grafik jede Menge Fußspuren und Fußabdrücke und die werden bestimmten Dinosauriern oberhalb der Grafik, genau, zugeordnet. Richtig. Da kann man dann schon gucken, richtig, weil die unterscheiden sich ja doch ziemlich. Der Allosaurus, genau, der hat, genau, wie so ein Blatt, so ein 3C. Genau. Hier der Iguanodon hat so ein
fleischig.
Ja, so ein bisschen fleischig.
Das heißt, wir haben also zum Beispiel alleine hier eine enorme Dominanz von den dreizähigen Fährten dieser Pflanzenfresser, dieser Iguanodonten. Wir werden aber auch ein paar Fährten sehen von den Fleischfressern, diese da. Weiter unten kann man auch diese sehr seltsamen Fährten finden. Mit
so ganz lange, schmale Zehen und hinten genau. So ein Ballen dran.
Genau, das war der vergrößerte Knöchelansatzpunkt für eine separate Zehe, eine Fußzehe, die innen gelegene Zehe, die eine gigantische, mörderische Sichelklaue getragen hat. Bei diesen Dinosauriern, die man seit Jurassic Park immer Raptoren nennt, die man eigentlich aber nicht Raptoren nennen dürfte. Aber das werden wir aus der Wissenschaft, aus den Köpfen auch nicht mehr rauskriegen. Da war Spielberg einfach stärker. Diese Sichler, also diese Raptoren in Anführungsstrichen, sind im Grunde die nächsten Verwandten der Vögel. Und daher natürlich für uns ganz toll, dass wir weiter unten im Bruch sogar diese Fährten auch gefunden haben. Auch in ausreichender Stückzahl, sehr gut belegt. Aber Charaktertier Niedersachsens ist wirklich hier dieser große, plumpe Pflanzenfresser Iguanodon. So, diese Fläche, auf der wir laufen, das ist ein ehemaliger Lagunenboden. Wir laufen tatsächlich auf der Fläche einer riesigen ehemaligen Lagune. Also stellen Sie sich mal vor, so von der Größe so dreimal das Steinhuder, nee, vielleicht fünfmal das Steinhuder Meer nebeneinander als eine riesige Lagune. Und diese Lagune wurde begrenzt im Südosten von einem Festland mit Wäldern. Und wenn man von dieser Lagune nach Norden gesehen hat, konnte man eine Inselkette erkennen. Ich nenne sie persönlich immer die paläo-ostfriesischen Inseln. Das ist tatsächlich so etwas Ähnliches gewesen, nur eben viel näher im Süden, als sie heute liegen. Und eben während der Unterkreidezeit sicherlich auch ganz anders ausgeprägt. Da gab es natürlich keinen Strandhafer, die ganzen Blütenpflanzen waren ja noch nicht da, sondern mit Sicherheit eine Situation, die eher wie eine Tropeninsel gewesen sein dürfte, wie heute die Bahamas oder die Bermudas oder so etwas. Sehr, sehr warm, der ganze Kontinent lag ja noch nah am Äquator. Und das, was wir heute als Sandstein wahrnehmen, das war natürlich zur verfährten Entstehungszeit eigentlich ein weicher Schlamm, durch den verschiedene Tiere durchgegangen sind. Und gerade hier, wo man sozusagen jetzt ein bisschen nach Norden guckt, kann man sehen, dass diese Fährten sich zum Teil auch gegenseitig kreuzen.
Was ich auch total spannend finde, dass sie sogar sagen können, in welche Richtung Dinos vor so vielen Millionen Jahren hier durch diese Lagune gewandert sind.
Ja, das können wir tatsächlich. Zu unserem größten Erstaunen haben sich dann hier auf der oberen Sohle in den oberen Griechener Sandsteinbrüchen, aber auch an anderen Stellen Trends bewahrheitet, dass über 80% der Tiere entweder direkt nach Nord-Nordwest oder direkt nach Süd-Südost gelaufen sind. Das ist eigentlich ein klares Hin und Rück. Wir nehmen also ganz stark an, dass das ein Argument ist für eine Art Furt, eine Zone, wo man vielleicht aus dem Blickwinkel eines Dinosauriers besonders gut durchkam. Und dann eben zwischen dem Festland und diesen kleinen Inselchen mit ihren sicher etwas kleineren, aber bestimmt auch schmackhaften Wäldern dann etwas wechseln konnte.
Wo würde man dann heute hingehen? Was befindet sich da an Ortschaften? Kann man das so sagen?
Kann man. Ich glaube, da hinten ist Katrinhagen. Und wenn man hier hochgeht, ist Ligwegen. Also man würde dann, Katrinhagen wäre das Festland und auch Buchholz hier direkt am Fuße des Bückebergs. Buchholz, Katrinhagen, diese ganze Ecke, das wäre das Festland, wo die Iguanodonten eigentlich friedlich in ihren Wäldern stehen und ihre Pflanzen grasen. Und dann bekommen sie ihren Rappel und sagen, so, wir haben die Wälder hier überfressen. Und dann sagen die sich so, jetzt wandern wir, jetzt ist der Moment gekommen wieder für eine Wanderung. Und dann sind die losgezogen hier, also Richtung Ligwegen, eigentliches Auetal und auch so ein bisschen dann am Westrand sogar noch Obernkirchen selber. Und das war dann eigentlich der Ort, wo die Inseln waren.
Wenn Sie das so erzählen, man sieht förmlich die ganzen Dinos in den Wäldern stehen und grasen.
Ja, Paläontologen sehen die immer. Eine schöne Sache ist, es ist immer wieder witzig, wenn das Wetter dann doch mal schlecht ist. Aber das schlechte Wetter, das hat auch einen Vorzug. Wenn diese Steine hier nass sind und Sie gucken auf diese Rippelmarken und auf diese Fährten und auf diese kleinen Wälle, die sich beim Herausdrücken des Schlamms da so gebildet haben, im Wasser, also im nassen Zustand, gerade direkt nach einem Regen, sieht das dann wirklich so aus, als wären die gerade durchgegangen.
Frau Richter, dass die Dino-Fährten aus Niedersachsen mittlerweile internationale Anerkennung bekommen haben, daran sind Sie nicht ganz unschuldig. Sie haben da schon ein bisschen was für getan.
Ich bin auf eine internationale Tagung gefahren und habe einfach ganz, ganz frech mein Tagungsvortragsthema ein bisschen geändert. Das macht man eigentlich nicht. Aber weil die Funde alle so neu waren, bin ich dann ganz kurz vorher zum Moderator und gesagt, wir haben ganz Neues. Ich habe so zufällig ein paar Bilder eingepackt, kann ich Ihnen mal zeigen. Und da ist mir eine Reaktion der amerikanischen Kollegen aufgefallen, dass sie alle gesagt haben, das kann doch nicht sein, so tolle Fährten bei euch. Und dann auch noch im Norden Deutschlands. Und da habe ich gesagt, na, also hört mal, selbstverständlich sind die von uns. Das ist ganz was Tolles und ich zeige euch gerne noch ein paar mehr Daten. Und ich bin auch der Meinung, dass wir darüber intensiv forschen müssen. Jetzt kürze ich ein bisschen ab, das hat funktioniert. Am Ende der Tagung ist tatsächlich ein amerikanischer Buchverlag auf uns zugekommen. Ein wirklich wichtiger Buchverlag, nämlich die Indiana University Press, einer von den großen Giganten, zusammen mit Oxford, Cambridge und so weiter. Hier kann ich jetzt kein Buch zeigen, aber schon mal einen knisternden Zettel, einen großen Ausdruck. Hier sieht man schon mal das Deckblatt.
Das sieht schon ganz nach Lagune aus. Genau, blaues Meer und ein paar nette Dinos.
Das ist auch die Niedersächsische Lagune, diesmal aus dem Blickwinkel von Münchehagen heraus. Das sind die Münchehagener Fährtenerzeuger, große Langhalssaurier. Genau. Dieses Buch, I proudly present, dieses Buch wird jetzt am 1. August 2016 endlich herauskommen. Und da freuen wir uns schon wie die Schneekönige. Es ist Englisch, aber es ist der Moment gegeben, dass man sagen kann, wir haben jetzt den internationalen paläontologischen Markt mit diesem Forschungsergebnis endlich und nachhaltig und für immer geändert. Toll, ne?
Römerlager, mittelalterliche Stadtbefestigungen, frühneuzeitliche Waisenhäuser, all das kann man sich gut vorstellen als archäologische Grabungsobjekte. Aber ein Konzentrationslager, ein KZ der Nationalsozialisten, das Ganze gerade mal 70 Jahre her und auch in Hannover, in Ahlem, das geht. Und das ist wichtig. Ich treffe den Chefarchäologen des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege in Hannover, Dr. Henning Haßmann.
Wir fragen uns ja in der archäologischen Denkmalpflege immer, wo hört unsere Arbeit auf und wo fängt sie an? In der Vergangenheit waren zeitgenössische Themen eigentlich kein Thema für die Archäologie. Aber es gibt eben gerade, wenn es um diese Relikte des Dritten Reiches geht, eine große Aufgabe für die Archäologie. Wir haben die Methoden, mit denen wir diese Quellen erschließen können, die ja zum Teil heute sich nicht mehr an die Oberfläche durchpausen, die man kaum noch erkennen kann. Und da können wir mit Hilfe von Ausgrabungen, mit unseren Methoden, mit Luftbildauswertung, mit Vermessung und so weiter einen Beitrag auch für die Historiker leisten.
Henning Haßmann hat also nicht nur die Wanderungen der Römer in den Norden oder Schmuckfunde der Bronzezeit im Blick, also das, was der Laie sich gewöhnlich so vorstellt, sondern auch die Zeitgeschichte. Denn 70 Jahre können ausreichen, um wichtige Zeugnisse des Nationalsozialismus unter der Grasnarbe verschwinden zu lassen. Die holen Archäologen jetzt im Dienste der Zeithistoriker wieder ans Licht.
Also wenn man eine Kirche, ein Schloss hat, ist das ganz offensichtlich. Aber wenn das etwas ist, was komplett überwuchert ist, dann kann man es eigentlich nur noch mit archäologischen Methoden sozusagen sichtbar machen. Zweitens ist es auch so, dass viele Menschen sich das nicht vorstellen können. Hier war ein Lager, ein Konzentrationslager, ein Arbeitslager, ein Zwangsarbeiterlager. Was war das denn? Wir sehen hier nichts. Und dann kann man natürlich auch, indem man etwas zeigt, indem man es anschaulich macht, Überzeugungsarbeit leisten.
Heute ist ein besonderer Tag. Henning Haßmann erwartet Besuch. Ein Bericht ist fertig, der die Grabungen im KZ Ahlem vom Sommer 2014 an bis Sommer 2015 dokumentiert. Dieser Bericht ist fertig. Gekommen sind Dr. Matthias Wiegert, der Inhaber einer Firma, die auf archäologische Grabungen spezialisiert ist und der den Bericht verfasst hat. Und auch Dr. Karl-Josef Kreter ist gekommen. Seit 2009 ist er der Leiter des Projektes Städtische Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Hannover.
Bald wird es niemanden mehr geben, der authentisch über die Zeit des Dritten Reiches wird erzählen können. In der Vergangenheit ist teilweise sehr großzügig mit den erhaltenen Überresten umgegangen worden. Ein Teil etwa des ehemaligen Konzentrationslagers in Ahlem ist überbaut worden. Komplett überbaut worden ist das ehemalige Konzentrationslager in Miesburg. Ursprünglich ging es uns ja erstmal darum, überhaupt Beweise sozusagen zu sichern in Kooperation mit den Archäologen.
Diese Beweise hat Matthias Wiegert gesichert, der Leiter der Ausgrabungen.
Wir müssen uns ja klar machen, dass die Hinterlassenschaften, ob baulicher Art oder als Erdbefund oder als Fund, ja gleich unmittelbar unter der Grasnarbe stecken. Man hat auf diese Weise in Ahlem feststellen können, dass wir ungefähr noch 60% des Lagers noch im Boden stecken haben. Das heißt, wir haben Fundamentreste, wir haben Fußbodenreste, sodass wirklich eine Öffnung für die Öffentlichkeit, für die Besucher sicherlich sehr lohnend ist, weil diese Befunde, diese Hinterlassenschaft noch so gut erhalten sind.
Wie kostbar die Ausgrabungsfunde im KZ Ahlem für die historische Bewusstseinsbildung sein können, das erfährt Karl-Josef Kreter im Kontakt mit Besuchern der Gedenkstätte. Er zeigt ihnen während sogenannter Probeführungen die neuesten Ausgrabungen.
Diese Probeführungen zeigen, wie nah es den Teilnehmern dann geht, wie sie anfangen, selbst Fragen zu stellen, wie sie vor den Resten stehen und wie man merkt, dass das Kopfkino losgeht. Und irgendwann sprudelt es aus ihnen raus, dann werden Fragen gestellt, die sonst nie gestellt werden würden wahrscheinlich. Und es ist ein dauerhafter Ankerpunkt, denn das Zeugnis bleibt ja da und kann weiter motivieren, das Interesse zu vertiefen.
Solche Erfahrungen hat auch Matthias Wiegert während der Ausgrabungen gemacht. Der Grabungstechniker hat dabei seine Studenten eingesetzt, die er in Berlin an der Uni in diesem Fach unterrichtet. Diese Studenten waren
schockiert und haben mir gesagt, dass sie während der Ausgrabung selbst natürlich methodisch damit klarkamen und sich natürlich auf ihre Arbeit konzentriert haben, aber in der Rückschau dann das als sehr belastend empfunden haben. Also weil das halt der authentische Ort war, die Mortalitätsrate in den hannoverschen Lagern war gerade in Ahlem am höchsten. Und wenn man an einem Ort steht, wo gestorben worden ist, dann ist das nicht sehr schön.
Von der emotionalen Kraft des nunmehr durch die Ausgrabungen Sichtbaren im KZ Ahlem ist auch Karl-Josef Kreter, der Leiter des Projektes Städtische Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Hannover, überzeugt.
Mir ist immer eindrucksvoll, steht mir immer vor Augen, welche Reaktionen erfolgen, wenn man auf dem sogenannten Appellplatz steht, der jetzt freigelegt ist. Also der Appellplatz ist der Ort der Strafe, der Drangsalierung, der Demütigung der Häftlinge gewesen. Und wenn man sich vorstellen kann und soll, dass da 500 Menschen gestanden haben, frierend, ohne zu essen zu haben und schlecht gekleidet und trotzdem in 12-Stunden-Schichten malochen mussten. Das ist der Grundstein für Erinnerung und aufgeklärtes Denken.
Grabungsleiter Matthias Wiegert.
Diese Erinnerung, die bildet sich ab in den Funden, also persönliche Gegenstände oder auch natürlich Gegenstände der Täter, Stacheldrahtreste, Isolatoren des Elektrozauns und vieles mehr. Also wir müssen uns klar machen, diese Erinnerung klebt an jedem Gegenstand.
Wir versuchen, diese Quellen zu erschließen und damit auch einen Beitrag für eine Art Volksbildung zu machen oder sie auch darzustellen als unser kulturelles Erbe, auch wenn es ein ganz unschönes Erbe ist.
Soweit der Chefarchäologe des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege in Hannover, Henning Haßmann. Hier endet für heute unser Thema. Das war eine Reise zu ausgewählten aktuellen Ausgrabungen der Archäologie und Paläontologie in Hannover und Regionen. Einen guten Abend wünscht Ihnen Sabine Seitz.